Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit.
Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von TT-Sept Femi Baby Baby Planung, dem Nahrungsergänzungsmittel für umfassende Versorgung bei Kinderwunsch.
Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich wirklich jede Person mit Kinderwunsch beschäftigt, sogar die Männer. Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Verständlicherweise will man alles tun, damit es schneller klappt und die Startbedingungen für das eigene Kind möglichst optimal sind. Gerade im Internet und bei Social Media, aber auch in Apotheken gibt es ein Riesenangebot an Nahrungsergänzungsmitteln, die speziell für die Kinderwunschzeit beworben werden. Viele dieser Angebote können aber nicht das Versprechen halten, schneller schwanger zu machen. Und trotzdem ist die Ernährung und auch die Nahrungsergänzung relevant in der Kinderwunschzeit. Deswegen habe ich heute Miriam Mottl eingeladen. Sie ist Frauenärztin, ärztliche Psychotherapeutin in Deutschland und Sexualmedizinerin und hat sich im Thema orthomolekulare Medizin und Kinderwunsch intensiv fortgebildet. Außerdem ist Miriam in Österreich tätig und dort werden Nahrungsergänzungsmittel auch direkt in Praxen angeboten. Das führt dazu, dass die Nahrungsergänzung besser auf eine Behandlung abgestimmt werden kann, aber es gibt natürlich auch kritische Punkte. Hi Miriam.
Hallo Elena.
Ich freue mich, dass du heute da bist und wir über dieses total interessante und auch ja manchmal etwas unsichere Thema sprechen können. Ich finde es ja total verständlich und nachvollziehbar, dass jeder mit Kinderwunsch als einer der ersten Sachen zu Nahrungsergänzungsmitteln greift, weil Nahrungsergänzungsmittel sind ja eines der wenigen Sachen, die man selbst tun kann, bevor man sich an die Gyns wendet oder sich in einer Kinderwunschsprechstunde vorstellt. Und man braucht ja auch kein Rezept dafür, die Produkte sind frei verkäuflich. Dementsprechend ist das Marketing von vielen Produkten total ausgereift und vielversprechend, sodass auch ich manchmal total staune. Es wird damit geworben, möglichst gute körperliche Grundvoraussetzungen zu schaffen oder die Eizellqualität zu beeinflussen, um schwanger zu werden. Und das hört sich ja erstmal total logisch an. Aber aus medizinischer Sicht wissen wir auch, dass die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit in einem Zyklus auf natürliche Weise vorgegeben ist und oft überschätzt wird und dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln diese Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nicht signifikant steigern kann. Und wenn man sich jetzt nach dem Grundverständnis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ausgewogen und gesund ernährt, dann sollte es einem ja eigentlich an gar nichts mangeln. Daher kommt jetzt erstmal meine erste Frage an dich. Was würdest du sagen, brauchen alle Kinderwunschpatientinnen und Schwangeren Nahrungsergänzungsmittel?
Also generell wäre es ja super, wenn wir uns alle voll ausgewogen und gesund ernähren. Jetzt würde ich mal aus eigener Erfahrung sagen, kenne ich mich da voll gut aus und schaffe es trotzdem nicht immer. Das ist an sich ja auch nichts Schlimmes und wir empfehlen ja auch in der Praxis generell jetzt zum Beispiel bei einer angestrebten Schwangerschaft Folsäure zu substituieren. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir einfach wissen, da haben wir Mängel. Ja, das wird auch weiterhin empfohlen. Oder in Jodmangelgebieten wie in Deutschland jetzt zum Beispiel, in Österreich ist das ein bisschen anders, wird ja auch empfohlen, dass man zum Beispiel Jod substituiert. Mhm. Das heißt, es gibt schon Dinge, wo wir wissen, dass das notwendig ist, weil das einfach in bestimmten Ländern in den Lebensmitteln nicht zugesetzt wird. Also da haben wir auch eine gute Evidenz zu. Bei vielen anderen Dingen, wie deine Chance zu erhöhen, dass jetzt die Schwangerschaft klappt, ist es eher kritisch zu sehen. Und da stimmt es auch absolut, haben wir keine Studienlage. Wichtig ist aber halt, dass wenn man irgendwas anderes supplementiert, und das sage ich jetzt gleich am Anfang, ist, dass man es halt testet, ob es mir überhaupt fehlt. Mhm. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der mich vegan ernährt oder vegetarisch, dann werde ich natürlich zum Beispiel häufiger einen B12-Mangel haben. Mhm. Und B12 ist ja ganz wichtig auch für die Nervenbildung. Ja? Mhm. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, dass ich schaue, dass ich diesen Wert eher in einem oberen Bereich habe, weil ich das ja auch für die Entwicklung vom Kind brauche. Und also auch später in der Zeit von den Nerven und für die Hirnentwicklung, dass ich dann ausreichend da habe davon. und dass es da kein Problem gibt. Weil ja auch beim Stillen, das wissen wir, einige Nährstoffe ja weitergegeben werden. Und wenn ich dann in einen Mangel komme, und das kommen ja ganz viele Frauen automatisch, einfach weil die Stillzeit sehr anstrengend dann ist, dass das Kind dann weiter gut versorgt ist. Ja, aber auch hier gilt halt Testen zuerst.
Wir müssen vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen Vitaminen oder Nährstoffen, die ganz wichtig sind und auch für die Entwicklung des Kindes essentiell wichtig sind, und anderen Nährstoffen, die potenziell die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit steigern könnten.
Absolut.
Gibt es denn da jetzt irgendwelche Inhaltsstoffe, die deiner Meinung nach diese Schwangerschaftswahrscheinlichkeit verbessern?
Also ist es jetzt so, dass wir schon wissen, dass es die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zum Beispiel erhöht, wenn du eine bestimmte Grunddiagnose hast. Nehmen wir jetzt zum Beispiel PCOS. Ja, und ich habe dort eine Insulinresistenz. Da weiß ich zum Beispiel, wenn ich ja guten Vitamin-D-Spiegel habe, das weiß ich aus Studien mit Diabetikern, dass ich dann die Insulinresistenz senken kann, also dass mein Insulinstoffwechsel besser wird. Das heißt, für dieses Klientel oder diese Gruppe von Patientinnen wäre es total wichtig zu wissen, ist mein Vitamin-D gut eingestellt? Habe ich dort einen Mangel? Wenn ich dort aber keinen Mangel habe, dann werde ich davon keinen Benefit haben. Das haben die Studien auch gezeigt. Also einfach nur zu substituieren, macht überhaupt keinen Sinn. Auch hier gilt halt testen, ja, und dann essen. Ja, also und das ist das total Spannende. Und das unterscheiden die Anbieter nicht. Ne? Die sagen dir das nicht. Die sagen halt dann, ja, Vitamin D brauchst du. Jeder von uns braucht Vitamin D. Ja, weil halt die Studien gezeigt haben, ja, wenn du einen Mangel hast, dann hilft das bei diesen, diesen und diesen Sachen. Aber halt nicht, wenn du keinen Mangel hast. Und das, finde ich, ist halt dann die Gefahr. Weil stell dir vor, du hast keinen Mangel und du schluckst total viel Vitamin D und dann kriegst du Nierenkalzifizierung, das Kalzium überall aus deinem Körper wird mobilisiert. Du hast ja dann ganz andere, also es kommen dann Themen hin und da muss man natürlich schon genauer schauen.
Das sind jetzt Symptome, die du aufgezählt hast, die entstehen würden, wenn man eben einen zu hohen Vitamin-D-Spiegel hat. Ne?
Und dann ist ja so, dass wenn ich dann schwanger bin, also ich supplementiere ja viel, also wir testen in der Praxis und zum Beispiel bei Kinderwunschpatientinnen sage ich, verordnest du ja, wenn du es getestet hast, dass jemand einen Mangel hast, dann willst du ja in kurzer Zeit das auffüllen, jetzt zum Beispiel beim Vitamin D. Und dann machen wir das teilweise so, dass wir nur in den ersten 2 Wochen was hochdosiert geben und ab Eisprung quasi die Dosis, wie wenn du schwanger wärst, damit sicher nichts passiert beim Kind. Ja? Also das, finde ich, muss man auch unterscheiden und das machen die Nahrungsergänzungsmittelhersteller ja nicht. Ja, da ist ja keine Dosisvorgabe drin. Du kannst ja alles reinpacken in die Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja, finde ich, so das super Gefährliche einfach, wenn du das im Markt kaufst, was du ja auch gesagt hast. Das ist ja auch logisch. Das ist ein Riesenbusiness. Und das reglementiert ja auch keiner. Also keiner sagt dir, wie viel Vitamin C du reintun darfst. Ja, oder Kräuter oder Coenzym 10 oder was auch immer jetzt.
Ja. Ja, über diese Reglementierung und die Qualität quasi können wir später nochmal sprechen. Du hattest gerade schon auch das Thema Coenzym 10 angesprochen. Auch das wird ja immer wieder genannt, dass es eventuell die Eizellqualität verbessern könnte. Wie siehst du das? Gibt es da irgendwelche Nährstoffe, die tatsächlich die Eizellqualität verbessern?
Also es gab jetzt, um nochmal bei den PCOS-Patienten zurückzukommen, da gab es mal eine Studie zum Myosinitol auch, dass das anscheinend die Eizellqualität in IVF-Behandlungen, gab es mal eine Studie, gezeigt hat, dass das erhöht hat, aber halt auch nicht so signifikant, dass es jetzt, also es wurde auch auf den Konferenzen, war mal auf Eschra auch vorgestellt, nicht signifikant genug so, dass wir jetzt jeder Patientin das gegeben hätten. Ja, ich glaube, also da muss man schon sagen, bei dem Coenzym 10 ist es so, da habe ich jetzt nämlich extra nochmal nachgeschaut, weil mich das auch interessiert hatte, weil da gibt es jetzt auch neuere Studien zu und bei den Frauen haben die jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass das jetzt super krass das erhöhen würde, weil ja die Idee immer ist, dass Coenzym 10 für die mitochondriale Gesundheit und alle Zellen haben die Mitochondrien und. Jetzt ist es aber so, dass beim Coenzym 10 das anscheinend bei den Männern aber ein bisschen was gebracht hat. Ob das jetzt daran liegt, weil die sich dann auch gesünder ernähren und dass er Bias ist. Also es ist ja immer so, wenn du die Studie machst, hast du ja immer auch, wenn du Nahrungsergänzungsmittel gibst, das Ding, dass die Leute sich sofort ein bisschen gesünder fühlen. Also du hast halt diese, Ja, und das ist halt jetzt auch nicht irgendwie, finde ich dann aussagekräftig, so, ne? Und das sind super kleine Kohorten gewesen. Und diese großen Coenzymstudien zum Beispiel bei den Eizellen, das waren alles bei Tieren. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Es ist so, dass Coenzym 10 ist ja nicht gleich Coenzym 10. Wir haben da zwei Formen, eine aktivierte und eine nicht aktivierte Form. Und die nicht aktivierte Form können knapp 50% von uns überhaupt aktivieren.
Okay.
Ja. Und dann ist die Frage, wenn ich die aktivierte oral nehme, wie viel kommt dann wirklich im Körper an davon? Und das ist so ein bisschen was, das ist so individuell. Das hängt von deiner Rezeptoren ab, also deiner genetischen Grundausstattung, von deinem Mikrobiom ab. So, das heißt, ich müsste ja alles bei dir testen, um dann überhaupt zu wissen, welche Dosierung und kommt das überhaupt an? Und dann ist das eine Studie, die keine signifikant, also wenn wir über diese Signifikanz sprechen, dann ist das immer so eine Statistik, worüber wir dann sagen, bringt das überhaupt was? Ja. Und kurz zusammengefasst, also Schaden, wissen wir aus Studien, tut es nicht, aber es wird dir sicher deine Eizellen nicht verjüngen, nicht vermehren, nicht verbessern und wirst auch sicher dadurch keine schnellere Schwangerschaft haben. Aber es hat natürlich psychisch was, weil du halt selbstwirksam sein kannst. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Nahrungsergänzungsmittel, sagt, da musst du dich gut hinterfragen. Es kostet total viel. Es ist unklar, ob du es aktivieren kannst. Ja. Wir wissen noch nicht 100%, wie wir es messen können. Also da gibt es auch Möglichkeiten zu. Aber das würde ich wirklich das Geld mehr sparen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich finde es schön, dass du es nochmal so präzise gesagt hast, weil auch meine Meinung ist, dass die Eizellqualität leider, leider, leider eben maßgeblich vom Alter der Patientin abhängt und es nur der wirklich super kleine Teil ist, den wir mit dem Lifestyle selber beeinflussen können. Und an der Stelle denke ich auch, dass andere Lifestyle-Faktoren, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen, oder die Ernährung an sich vielleicht eine größere Rolle spielen als dieses Nahrungsergänzungsmittelprodukt, was man halt eben zusätzlich kaufen kann und wahnsinnig teuer ist.
Also ich glaube, da ist es natürlich auch so, wir haben schon jetzt bei den Spermien Dinge, wo wir wissen, dass die verbessern. Ne? Also Zink, guter Selenhaushalt, Folsäure, weil es ja alles mit der Zellteilung zu tun hat und weil viele von uns einen Mangel haben. Aber auch hier ist es so, wenn ich den Mangel nicht habe, dann werde ich halt auch nichts Besseres draus rauskriegen. Ne? Und das ist immer das, wo ich so ein bisschen vorsichtig bin, gerade mit den Kombipräparaten. Die sind oft sehr teuer und da ist ganz, ganz viel drin und oft nicht die ausreichende Dosierung, die du überhaupt bräuchtest, um therapeutisch arbeiten zu können. Ne? Weil auch bei den Supplementen ist es so, oder beim Kinderwunsch, es macht nicht Sinn, irgendetwas zu supplementieren, was mir nicht fehlt.
Ja, und ich denke, bei den Spermien ist auch nochmal ein entscheidender Unterschied, dass diese Spermienreifung und Entstehung halt immer quasi aktuell passiert.
Genau.
Und auf meinen Lifestyle und die Ernährung in den letzten 3 Monaten zurückzuführen ist, wohingegen die Eizellen ja eben mit Geburt schon angelegt sind.
Und das ist ja das Spannende, was mich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen rumgetrieben hat. Ich war auf einer Konferenz und da ging es um die Tatsache, dass wenn wir schwanger sind, wir quasi die Gesundheit unserer Enkel schon beeinflussen, weil die quasi, die, wir haben ja dann das Kind im Bauch und deren Keimzellen sind ja dort schon angelegt. Und davon abhängig, wie ich mich ernähre, wie ich Sport mache, ob ich rauche, beeinflusse ich 3 Generationen. Also mich, die nächste und die übernächste und eigentlich schon die danach.
Spannend.
Ja, weil die Kinder halt auch. Und allein dieser Gedanke, finde ich, sollte uns eher dazu führen, dass man dann aufhört zu rauchen. Ja, oder Gewicht abzunehmen, wo wir nachweislich irgendwie wissen, dass das halt wirklich eine Qualitätsverbesserung bringt. Ja, also das ist so das, was mich jetzt halt immer fragt, okay, wie waren denn die Generationen vorher? Ja, und was kann ich jetzt eigentlich sogar für die nächsten Generationen tun?
Du hattest jetzt gerade schon das Thema Rauchen und Übergewicht angesprochen. Wie ist das denn jetzt, wenn ich damit ein Thema habe? Würdest du denken, dass ich dann durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln dieses Defizit, sage ich mal, ausgleichen kann?
Auf keinen Fall. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Also Übergewicht, Alkohol, Und Nikotin, wissen wir, sind die, also weil das Übergewicht ja auch vom Zucker und der schlechten Ernährung kommt. Ne? Das ist ja nicht so, dass du, dass das von woher kommt, ja. Wissen wir ja nachgewiesen, dass das nicht nur die Fruchtbarkeit reduziert, sondern wir ja auch erhöhtes Risiko für die meisten Krankheiten haben. Und wir wüssten, wenn wir das reduzieren, dann wären wir viel weniger krank, wir haben viel weniger Krebserkrankungen und wir wären viel fruchtbarer. Und es tut aber keiner. Und ich finde, darüber sollten wir viel mehr reden, als ob mit 100 Euro Nahrungsergänzungsmittel im Monat helfen. Das sollte ich mir lieber, wenn ich Übergewicht habe und einen Kinderwunsch habe, in eine Personal Training investieren oder in eine Ernährungsberatung. Ja, also das ist schon etwas, was deutlich nachhaltiger ist.
Okay, sagen wir jetzt, ich mache regelmäßig Sport und bin auch schlank und möchte trotzdem noch was Gutes tun, habe vielleicht meine Nährstoffe getestet und jetzt möchte ich dennoch ein Nahrungsergänzungsmittelprodukt kaufen. Kann ich das dann bei der Drogerie kaufen oder sollte ich das lieber in der Apotheke kaufen oder kann ich es auch einfach im Internet bestellen, weil da wird man ja ohnehin so zugespammt mit solchen Präparaten. Tun die sich alle nichts oder gibt es für dich irgendwelche Must-Haves in so einem Präparat?
Also ich muss sagen, für mich war es so der Schock, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich bin ja nach Österreich gekommen und hier ist es ja so ein bisschen, wie schon im Eingang gesagt, da sind die Ärzte dazu ein bisschen affiner, weil die Gesetzeslage auch anders ist. Und dann dachte ich, da schaue ich mir mal an, sind die Sachen in der Apotheke besser? Was möchte ich denn meinen Patientinnen empfehlen? Und da war ich so, holla die Waldfee, die sind alle gleich schlecht. Also ich kann jetzt nicht sagen, eins ist besser. Die Apotheken, das ist ja kein Medikament, das wird nicht überprüft, das unterliegt keiner Rechtskontrolle. Ja, also schon, natürlich, es soll stimmen, was drin ist, aber keine Charge wird regelmäßig überprüft. Ja, ich dachte ja auch zum Beispiel immer, alles, was auf der Kölner Liste steht, wird die Charge überprüft. Na, da wird nur geschaut, dass kein Dopingzeug drin ist. Also die Tatsache, dass du kannst dich, und es hat mich dann so erschreckt, eigentlich nie in Sicherheit wiegen, ob die Dosierung, die draufsteht, auch 100% drin ist, sondern es gibt einen guten Schwankungsbereich, der in einem zweistelligen Bereich ist. Ja, und es wird keine Prüfung gemacht. Es wird erst eine Prüfung gemacht, wenn ein Nahrungsergänzungsmittel gemeldet wird, quasi. Ja. Sonst musst du es nur anmelden. Also in Österreich, glaube ich, braucht man inzwischen gar nichts mehr anmelden. Also nur der Hersteller schickt das ein, dass jetzt ein neues Produkt auf dem Markt ist. Und in Deutschland gibt es da Zentrale, wo du dich hinmeldest, aber die prüfen nicht, was drin ist. Ja. Und das war für mich total erschreckend. Also auch nicht die Dosierung, ob die jetzt gefährlich ist oder nicht. Und das macht es für uns total schwer. Ja, weil wenn es für mich als Ärztin schon schwer ist, da durchzublicken, will ich nicht wissen, wie es den anderen geht. Und ich bin selber oft genug reingefallen und habe Dinge hinterfragt und war da unsicher. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich was Gutes tun möchte und ich habe Kinderwunsch, dann würde ich fix darauf achten, dass da mindestens 400 Mikrogramm Folsäure drin ist. Da wissen wir, da ist safe. Vielleicht am Anfang sogar früher, besonders wenn ich nicht 3 Monate vorher angefangen habe, weil das war so das, was in Studien rausgekommen ist. Gut ist, wenn ich 3 Monate vorher damit starte. Das heißt, du kannst dann auch mit 800 Mikrogramm starten, also der doppelten Dosis. Und dann, sobald du schwanger bist, auf 400 Mikrogramm runtergehen. Genauso in Deutschland ist das ein bisschen anders. Und da ist die Empfehlung, dass man 150 bis 200 Mikrogramm Jod pro Tag zu sich nimmt. Einfach, dass das Kind dann auch gut versorgt ist, wenn man schwanger ist. Aber ob man das jetzt vorher schon braucht im Kinderwunsch, ist dahingestellt. Aber zumindest, wenn du dann schwanger bist, wäre es gut, wenn du substituierst. Und das, was auch meiner Meinung nach wichtig ist und was man machen kann, ist Vitamin D. Das kann der Hausarzt einfach bei dir kontrollieren. Und wenn du einen Mangel hast, dann kannst du die Einheit, die du brauchst, und das wird dann berechnet, und die Präparate, die es auf Rezept gibt, die unterliegen hingegen wieder dem Arzneimittelgesetz und haben auch die Dosis drin, die draufsteht. Das ist auch wichtig, weil da gibt es nämlich auch Produkte, die quasi dem Arzneimittelgesetz unterliegen. Und bei der Folsäure übrigens auch.
Was ich schön finde, dass du auch nochmal gesagt hast, dass man so ein bisschen auf die Dosierung in den Präparaten achten sollte. Denn da ist mir aufgefallen, es gibt einige Studien zu bestimmten Nährstoffen, zum Beispiel auch, die nachweislich die Spermienqualität verbessern. Wenn wir dann aber in den angebotenen Produkten nachschauen, dann haben diese Produkte in der Regel nie die Dosierung, die in den Studien verwendet worden ist. Die Dosierung in den Studien ist immer doppelt oder dreifach so hoch gewesen und die in den angebotenen Produkten ist viel, viel niedriger. Und deswegen können wir dann auch gar nicht mit Sicherheit sagen, ob die angebotenen Produkte, wenn man die in der empfohlenen Dosierung nimmt, tatsächlich überhaupt was bringen, weil das ja eben viel weniger ist als in den Studien. Warum macht man das so? Ganz einfach, um Geld zu sparen, weil es wahnsinnig teuer wäre, wenn man solch hochdosierte Produkte am Markt hätte und die wird wahrscheinlich niemand mehr kaufen. Und an der Stelle sage auch ich immer, man sollte darauf achten, wie die Dosierung von den einzelnen Präparaten ist. Und wenn man nachher am Tag 3-4 Tabletten nehmen muss, um auf die eigentlich empfohlene Dosierung zu kommen, dann kann es natürlich manchmal auch gleich teuer oder sogar günstiger sein, wenn man von vornherein das Präparat nimmt, was pro Tablette die höhere Dosierung hat.
Absolut. Und das ist halt auch etwas, was mich so erschreckt hat, weil ich mache ja diese Nährstoffanalysen und ich sage dann immer den Patientinnen, die sollen die Präparate mitbringen, die sie zu Hause haben, dass wir darauf erstmal berechnen können, was sie brauchen, damit man keine neuen Sachen kauft. Und dann sagen sie, mal, ich zum Beispiel bei so einem B-Komplex, ich habe das immer genommen. Und dann sage ich, ja, aber die Werte sind gleich schlecht, so wie sie waren am Anfang. Und dann schaue ich mir das an und dann ist da quasi ein Zehntel der Dosis drin, die ich quasi empfohlen hätte zu nehmen. Und dann passiert halt auch nichts. Mhm. So. Und das heißt jetzt nicht, dass du auf keinen Fall irgendwie 10 Tabletten von der Packung schlucken sollst, die du zu Hause hast, sondern du solltest schauen, dass das quasi etwas ist, wo wirklich eine Dosierung drin ist, die du brauchst. Ja. Und die kannst du halt in diesem Fall auch einfach von deinem Arzt kriegen. Mhm. Ja, also, und das ist für mich so, dass ich sage, da wird mit so viel Hoffnung gespielt, weil es irgendwo vielleicht mal eine Studie gab mit irgendwelchen Tieren oder mit 30 Probanden. Mhm. Ja, und das ist einfach noch keine Studie. Damit haben wir keine Statistik, damit haben wir keine Signifikanz. Mhm. Ja, also nur weil irgendwie bei 200 Männern die Spermienqualität geschaut worden ist. Mhm. Das ist für mich jetzt keine, also.
Und dann auch häufig nur eine Studie ist. Das ist ja auch häufig genau. So die Werbung und das Marketing. Es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass. Ja, okay. Und dann denke ich immer, ja, das ist eine Studie. Wahrscheinlich ist die Qualität auch noch schlecht. Und das reicht mir oder uns nicht aus.
Und das ist etwas, wo ja heutzutage jeder Zugang zu hat. Ne? Dank ChatGPT, Perplexity, was auch immer, kannst ja alles eingeben und so. Und ich habe das ja auch schon mal getestet und ich lese mir ja dann immer die PubMed-Studien zu und da sind halt voll oft Fehler drin, weil dann wird da nicht überlesen oder die KI halluziniert. Und das war was für mich, weil ich habe immer wieder Patientinnen, ich weiß nicht, wie es dir geht, die kommen dann und haben gesagt, ja, aber ChatGPT hat mir das und das empfohlen oder die KI hat gesagt und dann habe ich gesagt, ja, aber diese Studie wurde an Ratten gemacht und die haben ein ganz anderes Befruchtungssystem als wir, ja, und einen ganz anderen Lebenszyklus. Und das können wir nicht vergleichen. Mhm. Ja, so, also, und du, sie haben ja ganz andere Einflüsse gehabt und sie leben ja viel länger. Und das ist so diese Idee, dass wir anhand von Tierstudien und dann fragt man sich, und das solltet ihr euch alle fragen, warum wurde denn dann diese Studie nicht mit Menschen gemacht? Und wenn wir Studien mit Menschen machen, müssen die durch einen Ethikantrag gehen. Das bedeutet, da setzen sich Leute zusammen und müssen zustimmen, ob man Menschen ethisch das zutrauen darf. Ja? Und wenn dies nicht gemacht worden ist, warum nicht, wenn das so ungefährlich ist? Also das möchte ich nur mal in den Raum stellen, ja, für alle, die sich irgendwie fragen, ne, das ist sowas, das hat schon seinen Grund, warum bestimmte Studien nicht an Menschen gemacht worden sind.
Ja, ich finde es schön, dass du uns nochmal diese Gedanken mitgibst und alle das kritisch hinterfragen können. Dazu passt vielleicht auch ganz gut meine nächste Frage, nämlich es gibt jetzt ja Paare oder Patientinnen, die haben schon eine sehr lange Kinderwunschzeit hinter sich und die nehmen auch schon seit 2 Jahren oder länger Nahrungsergänzungsmittel oder auch Folsäure ein. Siehst du da irgendein Problem?
Ja, also wir haben schon gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln, wir haben ja uns jetzt auf Vitamine und sowas besprochen, aber es gibt ja gerade im Kinderwunschbereich sehr, sehr viele so pflanzliche Präparate. Ja, oder auch so Kurkuma oder Ashwagandha, Geschichten, die da empfohlen werden und oft auch wirklich sehr hoch dosiert. Und da sehen wir immer wieder Veränderungen an der Leber. Das hat natürlich eine negative Auswirkung. Dann wieder auf dich, auf deinen Körper, auf den Kinderwunsch. Du kannst auch in fast jedem Präparat, das ist inzwischen B6 drin, weil das soll ja so gut sein. Habe ich sehr oft jetzt schon Überdosierungen gesehen. Das ist auch bekannt ab einer bestimmten Dosis, dass es quasi auch die Nerven und auch die Leber schädigen kann. Zum Glück, wenn man es rechtzeitig sieht, reversibel. Aber ich weiß von Kollegen und ich hatte auch selber in der Ausbildung einen Fall gehabt von einer Person, die Nahrungsergänzungsmittel exzessiv genommen hat und ein Leberversagen gekriegt hat. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das, was ich empfehle, ist, und zum Glück haben wir in beiden Ländern Gesundheitschecks. Ja, und da werden die Leberwerte kontrolliert. Und ich kann nur empfehlen, dass man das, wenn man viele Nahrungsergänzungsmittel nimmt, besonders Kräuterpräparate, das überprüft, weil auch die werden oft nicht auf Schwermetalle, auf Toxine, auf Schimmelsporen, das sind ja Pflanzensachen, gut überprüft. Oft kommen diese Nahrungsergänzungsmittel nicht aus unserer Gegend, sondern aus sehr weit entfernten Ländern, haben einen langen Transportweg, der ist vielleicht auch nicht ganz trocken. Das wird vielleicht nicht ganz so steril und schön abgepackt, wie wir uns das vorstellen. Es gibt sehr viele Fake-Produkte. Gerade auf Amazon tummelt sich sehr, sehr viel. Das muss ich so sagen. Die werden auch immer wieder gemeldet. Also da gibt es ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen, die genauso aussehen wie die Originalpräparate und halt günstiger angeboten werden. Und da muss man halt dann schon vorsichtig sein. Und es kann Langzeitfolgen und Schäden bei den Menschen hervorrufen. Das soll jetzt nichts Negatives sein. Also ich will nicht sagen, nimmt keine Nahrungsergänzungsmittel, aber nutzt es, dass ihr die Möglichkeit habt und dass ihr das testen könnt. Weil ich habe das immer wieder, dass auf einmal Leberwerte hoch sind. Wir setzen die Dinge ab. Nach 3 bis 6 Monaten hat sich das normalisiert. Und das können wir verhindern.
Ja.
Ja, und gerade bei diesen Langzeitgeschichten würde ich das einfach mal machen.
Ich glaube, im Allgemeinen herrscht so ein bisschen die Meinung, wenn ich was Pflanzliches nehme, dann ist das super natürlich und dann kann das gar keine Nebenwirkung machen. Und das ist eben einfach nicht so, weil es soll ja auch eine gewünschte Wirkung haben und alles, was eine gewünschte Wirkung hat, kann leider eben auch eine unerwünschte Wirkung haben, auch wenn es pflanzlich ist. Was du auch nochmal schön gesagt hast, dass eben der Körper, wenn zu viel ist, nicht immer unbedingt einfach alles nur ausscheidet, sondern tatsächlich auch Schaden nehmen könnte. Jetzt könnte man ja sagen, alternativ ernähre ich mich einfach total gesund. Wie wichtig siehst du so eine gesunde Ernährung im Vergleich zu den Nahrungsergänzungsmitteln?
Also ich sehe Nahrungsergänzungsmittel als Ergänzung. Mhm. Sie nennen sich auch so Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde, es steht und fällt einfach mit der Ernährung. Also selbst bei den Patienten, die ich betreue, ist es so, dass wir sagen, wir füllen auf. Aber in der Zeit müssen sie lernen, ihre Ernährung so umzustellen, dass sie diese Mängel nicht mehr haben. Das gilt nicht für Vitamin D oder B12 oder so. Das schaffen wir einfach über die Ernährung oft nicht. Aber für alles andere. Ja, und wie sieht denn unsere Ernährung bitte aus? Ja, die ist sehr einseitig. Die ist nicht ballaststoffreich. Die ist nicht pflanzenreich. Wir wissen inzwischen sehr gut von Studien, die sind schon alt, 2017, die haben endlich auch die Normalbevölkerung erreicht. Da sind sehr viele Bücher dazu rausgekommen und auch Netflix-Filme und bei Amazon. Also da gibt es überall was, was man sich anschauen kann, dass wenn wir über 30 Pflanzen die Woche essen und uns divers ernähren, fermentierte Sachen essen, ballaststoffreich essen, dass wir dann unser Mikrobiom selbst verändern können. Und wir wissen inzwischen, dass das Mikrobiom alles beeinflusst. Hormone, Psyche, Gewicht, unsere Gesundheit und damit natürlich auch unsere Fruchtbarkeit. Und dass wir dort, wenn wir das erreichen, eigentlich den größten Hebel haben. Weil dann können wir auf einmal alles wieder zu uns nehmen. Ganz viele gesundheitliche Sachen kommen weg. Und ich glaube, dass die Ernährung etwas ist, das die Prävention der Zukunft sein wird. Weil wir haben uns verlernt, gesund zu ernähren und verlernt uns die Zeit dafür zu nehmen.
Gibt es denn jetzt deiner Meinung irgendeine Ernährungsform, mit der man schneller schwanger wird?
Also ich würde sagen, so gesund wie möglich, also wenig Alkohol, wenig so Weizengeschichten, also jetzt nicht glutenfrei oder so, sondern dieses weiße, also Croissants, Weißbrot ist sicher nicht so gut wie auch Vollkornbrot, ja. Aber es wäre auch okay, wenn du kein Brot isst. Also wir brauchen es ja eigentlich nicht gesundheitlich. Ich bin jetzt keine Ernährungsmedizinerin oder so, aber im Rahmen von dem Ganzen ist es natürlich auch Teil der Ausbildung gewesen und habe mich mit Ernährung beschäftigt, weil es halt nichts bringt, Löcher zu stopfen. Das ist so wie wenn du Löcher im Dach hast, ja, und das Dach nicht stopfst, ja, und es regnet. So, die kannst du dir vorstellen, die Nahrungsergänzungsmittel sind so Plastikfolien, die ich draufklebe. Ja, dann ist es kurz trocken, aber das Fundament, das von unten, das Dach ist trotzdem nicht dicht. So, ne? Und da hilft natürlich dann nur die Ernährung. Da muss ich halt einmal renovieren. Und da hilft auch keine Darmkur. Ja, und dann keine Darmsanierung, weil wir wissen auch von Studien, dass all dieses, was da teuer verkauft wird, sich nicht ansiedelt, wenn wir nicht nachhaltig unser Mikrobiom verändern. Und das können wir super billig, indem wir einfach uns divers ernähren. Ja, und das war für mich so, wo ich gesagt habe, okay, super, wieder ein Bereich an Nahrungsergänzungsmitteln, was empfehle ich jetzt? Ja, und meine Empfehlung ist jetzt wirklich immer an die Patienten und auch an die anderen, dass sie sich divers ernähren. Und ich habe dann so Info-Flyer für mich erstellt in der Praxis, was ich dir mitgebe. Ja, und das findest du aber alles frei im Internet, ne? Also da gibt es ja wirklich tolle Kochbücher schon zu dem Thema. Also es ist jetzt wirklich Mainstream geworden, diese Studie. Ja, und die haben wir jetzt schon eine Weile.
Jetzt gibt es ja auch Situationen, in denen Menschen aufgrund vielleicht von Erkrankungen oder ihrer Vorgeschichte einen erhöhten Bedarf haben an Mikronährstoffen. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass ich immer mal wieder Patientinnen habe, die eine Magenverkleinerung in der Vorgeschichte haben. Und das wäre ja eine Situation, wo man klar sagen muss, die brauchen definitiv deutlich mehr Nahrungsergänzungsmittel. Wie siehst du das oder fallen dir da noch andere Situationen ein?
Also das ist super wichtig, also da stimme ich dir total zu. Da gibt es zum Glück spezialisierte Hersteller, das wissen die auch. Das wird dann von den Kliniken, wo der Magen-Bypass gemacht wird, auch empfohlen. Die sind auch wirklich gut. Da habe ich auch einige Patientinnen, die das schon erlebt haben, die ich einfach so betreue, unabhängig von Kinderwunsch. Und das macht Sinn. Und das ist auch total wichtig, dass die das nehmen. Und da kann es sogar zum Beispiel auch mal sinnvoll sein, eine Infusionstherapie zu machen. Ne? Das muss man auch sagen. Was ich auch ganz oft habe und was für mich auch als Erkrankung zählt, sind die Eisenmangelanämien, also die Frauen mit sehr starken Blutungen. Da finde ich auch, es ist sehr wichtig, dass wir auf einen guten Eisenspiegel achten, ja, dass man das bestimmt. Und da gehört halt nicht nur der Eisen oder der HB dazu, sondern auch Ferritin und Transferinsättigung, was natürlich ein Unterschied ist. Wo fehlt oder wo ist jetzt das Problem? Und da bringt es halt nichts, wenn ich einfach Eisenkapseln nehme, sondern da muss ich halt auch schauen, passt die Dosierung. Und das ist für mich eine Gruppe, da müssen wir drauf achten. Und die haben wir ehrlicherweise alle, dass sie halt dann auch gut durch die Schwangerschaft kommen. Also da geht es jetzt gar nicht um die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit allein, sondern halt auch um das Outcome von einem gesunden Kind, so, ja, dass wir da die gute Versorgung haben. Bei Veganen. Also nicht, dass das eine Krankheit ist, das ist überhaupt nicht. Ich finde es total cool und finde es super, wenn jemand das durchhält. Mhm. Ich meine, es ist jetzt einfacher geworden, sich pflanzenbasiert zu ernähren. Aber auch da habe ich einfach erlebt, dass sehr viele sich genauso wie die Fleischesser nicht gesund ernähren. Also ich finde so, die Extremernährungen haben einfach oft Mängel. Ja, die eine haben die B12-Mängel, die andere die Folsäuremängel und die anderen Zink, Selen und so ist da oft niedrig. Bei anderen Erkrankungen, Diabetikern ist noch wichtig. Da hat man sehr oft Nährstoffmängel. Da kann man dann auch sehr gut, das ist dann wichtig auch für die Schwangerschaft mit den Zuckerwerten, dass man dort guckt. Ja, aber da reicht das, was die Kasse so hergibt. Ne? Also muss man auch sagen, man kann natürlich sehr viel untersuchen. Ja, aber auch hier ist es so, akuter Anfang ist das und damit kannst du voll den Hebel machen mit den Basics. Ne? Das muss man schon sagen.
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle mal aus eigener Erfahrung berichten. Ich ernähre mich ja auch vegetarisch und muss sagen, ich habe immer gedacht, ich ernähre mich total gesund, bis ich mal so ein paar Nährstoffe getestet habe und gesehen habe, auch ich schaff's einfach mit meiner Ernährung nicht und muss da ein bisschen drauf achten und zusätzlich was einnehmen. Und es ist auch wirklich gar nicht so leicht, auf die entsprechende Proteinmenge zu kommen, wenn man das nicht forciert. Und auch an der Stelle nochmal für alle, die sich fragen, ob man diese Nährstofftests auch irgendwie über die Krankenkasse bezahlt bekommt. Also das ist zumindest in Deutschland in der Regel nicht möglich. Auch ich musste das halt aus eigener Tasche bezahlen. Und das ist halt eben sehr schwierig, dass man solche ausführlichen Nährstoffuntersuchungen über die Krankenkasse bezahlt bekommt.
Und das ist natürlich das Nächste. Da hüpfen ja auch so die kleinen Pilzchen gerade aus der Erde, wo man das alles testen kann, wie man das alles testen kann, wer das alles anbietet. Mhm. Ja, und auch hier ist es so, ich meine, Vitamin D, B12, Folsäure, das können wir auch quasi vielleicht als Selbstzahler, aber einfach im normalen Labor machen. Das kostet jetzt nicht die Welt. Und du hast trotzdem ein gutes Wissen.
Ja. Und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, dass du angesprochen hast, es gibt eben auch viele Internetanbieter von solchen Tests. Manchmal zum Teil jetzt auch schon für Tests von zu Hause aus. Und was ich als Labormedizinerin von der Seite nochmal sagen muss, ist, dass häufig diese Tests nicht validiert sind. Das bedeutet, dass wir das Ergebnis quasi nicht für bare Münze nehmen können. Ähnlich wie du eben gesagt hast, dass in einigen Produkten überhaupt nicht getestet ist, ob wirklich das drin ist, was draufsteht, ist es quasi mit diesen Tests auch. Und da hat man dann wirklich das Geld leider falsch investiert oder vielleicht auch am falschen Ende gespart.
Meine Empfehlung ist, hinterfragt die Sachen. Ja, hinterfragt, was steckt dahinter, damit du dir nichts Schlechtes tust und dass du das Geld nicht unsinnig rausgibst. Zwar gerade beim Kinderwunsch. Ich verstehe das total. Ja, da ist ja Wunsch da, da kommt ja auch der Name und du möchtest ja was tun. Aber nicht alles, was auf dem Markt ist, ist sinnvoll für dich. Und besprich das auch immer ganz wichtig mit deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin des Vertrauens. Ja, also du bist da nicht allein im Boot und man kann davon ausgehen, also ich kann jetzt zumindest von mir sprechen, ich glaube, bei dir ist es auch so, dass wir da niemanden ausbuhen, sondern ich finde es gut, wenn ich weiß, was die Person nimmt und ich vielleicht unterstützend sagen kann, hey, da müssen wir die Dosis anpassen. Ja, das reicht vielleicht nicht oder das ist zu hoch. Oder das ist in der Schwangerschaft gar nicht erlaubt. Ja, ich habe immer wieder Patienten, die Vitamin A supplementieren. Mhm. Ja, das ist super gefährlich in der Schwangerschaft. Ja, da kannst du Fehlbildungen kriegen. Da muss man natürlich dann schon sagen, hey, das gehört reduziert. Das ist ja mit der Grund, warum wir sagen, bitte keine Leber essen. Ne? Also das sind so Sachen, das hatten sich Leute schon überlegt und die Erfahrung gemacht. Und dann musst du dir nicht selber was Schlechtes tun. Also traut euch und spricht quasi eure Ärzte und Ärztinnen des Vertrauens an drauf. Ja, also das möchte ich auch nochmal sagen. Wir sind nicht alle dagegen.
Okay, Miriam, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viele Unsicherheiten zu diesem Thema Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel geklärt. Und du hast auch ganz viele spannende Denkanstöße und so mitgegeben. Und zum Ende jeder Kinderwunsch-Sprechstunde habe ich noch ein paar Fragen aus der Community gesammelt. Die erste hast du da vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Und jetzt bin ich super gespannt, was du dazu sagst. Nämlich, was hältst du von Mikrobiomprodukten?
Ja, also voll cool, wird sicher die Zukunft, aber noch nicht gut validiert, worüber wir schon gesprochen haben. Also ich glaube, das Mikrobiom wird wirklich die Zukunft irgendwann, aber wir wissen zu wenig. Wir haben keine Ahnung. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen wie Regenwaldforschung. Wir entdecken immer noch neue Arten im Regenwald und ich meine, Darwin hat das schon geforscht. Also wir reden über Jahrhunderte, also tausende Forschung, ja, Jahre Forschung. Mit dem Mikrobiom beschäftigen wir uns jetzt 100 Jahre und wir haben keine Ahnung. Ja, es dauert einfach. Es dauert, weil das so individuell ist. Und wir wissen, dass es eine große Rolle spielt. Genauso wie Genetik zum Beispiel. Und wir wissen, ein Bruchteil, ein Müh. Wir schauen durch ein Schlüsselloch und versuchen, den ganzen Raum zu sehen. Und jede neue Studie, die da rauskommt, birgt wieder Hoffnung. Und wieder aus dieser Hoffnung gibt es ein neues Präparat. Ja. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und glaube einfach, dass wenn man sich gesund ernährt, wenn man wirklich die Ballaststoffe sich anschaut, sich pflanzenreich ernährt, das heißt nicht, dass man kein Fleisch essen soll, ne? Aber wirklich schaut, dass man auf viele Pflanzenstoffe, viele Ballaststoffe kommt, fermentierte Sachen kommt, dass man da sicher sehr gut nachhaltig sein Mikrobiom unterstützen kann. Was hingegen schon super ist, dass wenn man eine Infektion hat, also eine Darminfektion hat, eine Vaginalinfektion, dann kann in dem Moment natürlich so Mikrobiomtherapie-Unterstützung helfen. Aber du wirst sicher nicht schneller schwanger, besser schwanger. Deine Eizellqualität wird dadurch jetzt nicht besser, nur weil du ein Mikrobiomprodukt nimmst. Da ist mir keine Studie bekannt. Vielleicht hat sich da jetzt was geändert in letzter Zeit, aber ich wüsste nichts davon.
Die Eschra hat auch bisher da überhaupt gar keine Empfehlung zu ausgesprochen und ich muss sagen, ich sehe da auch sehr viel Perspektive drin, aber ich sehe es ganz genauso wie du. Unser Problem, was wir im Moment haben, ist einfach, dass wir sagen, okay, das Mikrobiom spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Wir wissen aber nicht, welche genaue Zusammensetzung es haben muss, damit es quasi optimal ist, um schwanger zu werden oder schwanger zu bleiben. Und wenn wir diese optimale, perfekte Zusammensetzung gar nicht kennen, wie können wir denn dann das irgendwie mit einem Produkt oder Präparat beeinflussen? Und dann, und das möchte ich auch nochmal einfach als Gedanken mitgeben, kann es ja auch sein, dass ich jetzt zu den gesegneten Personen gehöre, die bereits ein relativ optimales Mikrobiom haben, ohne dass wir es kennen. Und wenn ich jetzt noch Produkte obendrauf nehme, vielleicht ist das dann auch gar nicht immer von Vorteil. Deswegen stehe ich den angebotenen Produkten bisher auch tendenziell eher kritisch gegenüber, zumindest was deren Versprechen angeht. Weil auch da, gerade in letzter Zeit, kommen ganz viele Fragen tatsächlich explizit auch zu einem Produkt, was sehr krass umworben wird, was ich davon halte, weil eben ganz explizit die Werbung ist, dass es eben schneller zu einer Schwangerschaft führen soll.
Ja, ich glaube, dass da noch ganz viel in Zukunft auf uns zukommen wird an neuen Daten und auch an vielen, vielen, vielen neuen Produkten, womit man einfach hervorragend Geld machen kann.
Die nächste Frage ist, dass die Leitlinie ja empfiehlt, dass man schon vor Beginn einer Schwangerschaft Folsäure einnehmen sollte. Und zwar nicht, um die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen, sondern damit man zum Zeitpunkt der Konzeption, also der Befruchtung, einen ausreichenden Folsäurespiegel hat. Denn ein Folsäuremangel ist assoziiert mit einem höheren Risiko für einen offenen Rücken. Und solche Defekte entstehen schon ganz früh in der Schwangerschaft. Und deswegen sollte man eben zum Zeitpunkt der Befruchtung schon diesen ausreichenden Spiegel haben. Und jetzt fragt man eben als zweite Frage an dich, welche Folsäure sollte man denn einnehmen? Denn es gibt nämlich einmal die aktivierte Folsäure, wie man so sagt, und quasi die normale.
Ja, also es ist ja ganz spannend, weil es ist ja jetzt was, was wir schon länger wissen. Es gibt ja Menschen, die so eine Mutation haben und die quasi die Folsäure nicht so gut verstoffwechseln können oder eine höhere Dosierung brauchen auch. Also das ist so die Idee dahinter. Und wenn wir dann die aktivierte haben, dann wird das umgangen. Aber bitte schaut, in jedem Präparat, wo die aktivierte Folsäure drin ist, ist auch immer die alte Folsäure noch zusätzlich drin, weil wir keine Studien haben, dass die aktivierte Folsäure genauso gut vor einem Neuraldefekt schützt wie die nicht aktivierte. Also klar, logisch, viel, was wir forschen, macht Sinn. Und es ist schon so, dass wir eine große Bevölkerungsgruppe haben, die einen höheren Folsäurebedarf hat. Und wir wissen, dass bei denen in Studien Lage und so kam das ja überhaupt auf, die dann eine bessere Folsäureversorgung haben. Wir wissen, aber es ist nicht bewiesen auf das, warum wir es im Kinderwunsch empfehlen. Das heißt, daher sage ich immer, Schaden tut's nicht. Ja, aber ihr könnt einfach sicher sein, dass selbst wenn ihr ein Produkt nimmt, wo die aktivierte drin ist, ist immer auch die andere Folsäure mit drin, weil wir sonst die Sicherheit nicht haben, weil wir dazu keine Studienlage haben. Ich persönlich finde, es ist immer gut, wenn man zum Beispiel das Homozystein misst. Das ist nicht teuer, das kann man einfach einmal abnehmen. Aber da würde man dann sehen, ob ich zum Beispiel, wenn ich so eine MTFR-Mutation habe, die das nicht so gut verstoffwechseln kann, dann könnte dieser Wert sehr hoch sein, wenn ich nicht genügend Folsäure und B12 habe. Und dann macht es natürlich Sinn, vielleicht mehr einzunehmen oder auch die Dosis, also diese aktivierte Form zu nehmen. Aber da ist es selbst in diesen, wie gesagt, ist trotzdem die alte Folsäure drin. Also Schaden tut's nicht, aber ich glaube, die normale, gute alte Folsäure tut's im Endeffekt auch. Man braucht dann vielleicht eine höhere Dosierung.
Vielleicht auch ein pragmatischer Ansatz, wenn man jetzt ein, sag ich mal, herkömmliches Folsäureprodukt nimmt und dann den Spiegel misst und der ist ausreichend, dann ist ja super, oder?
Genau, also deswegen sage ich, man kann es ja messen. Ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, ich will mir das Geld sparen, ja, dann passiert jetzt natürlich nichts, wenn er die aktivierte Form nimmt, weil da die alte Folsäure auch drin ist. Mhm. Also das war das, was für mich total spannend war, diese Erkenntnis irgendwie, dass die sowieso bei der aktivierten immer die alte in der richtigen Dosierung dazu tun, weil wir nicht wissen, ob die ausreichend ist.
Und die letzte Frage an dich ist, was hältst du von Inositol?
Also ich bin gerade, wenn es um PCOS geht, ein sehr großer Fan von Mioisonitol, also in dieser Kombination. Da gab es ja recht gute Studie auch, die das gezeigt hat. Man braucht halt die richtige Dosierung. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Viele Präparate sind einfach zu niedrig dosiert. Die Studien waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, korrigiere mich, mit 4 Gramm, 2 morgens, 2 abends. Und dann habe ich auch die Wirkung. Und da gibt es auch Präparate wie Sand am Meer. Sehr teure Präparate, da ist oft dann nicht die richtige Dosierung drin, da müsstet ihr eigentlich die doppelte oder dreifache Dosis nehmen. Das heißt, wenn ich das empfehle, sage ich denen immer, welche Dosierung sie brauchen. Sag, schaut, ihr könnt es in Pulverform, in Kapselform, in Lutschbonbonform, als Presslinge nehmen. Sucht euch ein Präparat aus, was euch taugt. Das Problem ist, hier fast überall ist B6 drin und auch Folsäure. Da müssen sie einfach schauen, dass sie dann nicht zu viel von allem nehmen, wenn mehrere Präparate da sind. Aber ich bin da sehr großer Fan, was das angeht und empfehle das auch vielen Frauen, die eine Insulinresistenz haben, weil da haben wir eine gute Studienlage zu. Ob das jetzt unbedingt die Eizellqualität verbessert, lasse ich so dahingestellt. Da haben wir einfach noch nicht signifikant genug Studienlage zu. Ne? Aber das ist zumindest was in dem Bereich, und das sind ja viele Kinderwunschpatienten im PCOS-Bereich, was da öfter länger dauern kann, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und die haben auch eine wirklich gute Zyklusstabilisierung gekriegt von der Länge dann. Also das hat sowohl studientechnisch als auch erfahrungstechnisch bin ich ja großer Fan davon. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Ich sehe es ziemlich genauso. Wir haben auch in der Folge zum PCOS ausführlich nochmal darüber gesprochen und es gibt ja einfach Studien, die zeigen, dass das sehr gut funktioniert. Und eine Alternative dazu wäre Metformin. Metformin ist natürlich meistens mit etwas mehr Nebenwirkungen verbunden, war jetzt im direkten Vergleich bezüglich einiger Punkte vielleicht etwas effektiver. Aber ich sehe Inositol einfach als super Nahrungsergänzung, wenn man Metformin nicht gut verträgt oder einfach für diejenigen, die schon selbst was tun wollen.
Genau, also da kann man nichts falsch machen mit so. Kann man ausprobieren.
Gut, liebe Miriam, ich danke dir total, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und alle Fragen ja so ausführlich beantwortet hast und auch sehr viel kritisch hinterfragst. Das fand ich auch total spannend und würde mich hiermit bei unseren ZuhörerInnen verabschieden und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal in der Kinderwunsch-Sprechstunde.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark, produziert von Mit Vergnügen.